Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Flughäfen, Autobahnen, Hafenanlagen. China hat in den vergangenen Jahren überall auf der Welt Geld in solche Großprojekte gesteckt und viele Länder haben deshalb inzwischen hohe Schulden bei ihren chinesischen Geldgebern. Ein besonders deutliches Beispiel dafür findet sich in Kenia, in Afrika. Viele Menschen dort fragen sich inzwischen, wie kann man wieder rauskommen aus dieser Schuldenfalle? Karin Bentsch berichtet.
Der Expressway, eine Schnellstraße auf Stelzen, hoch über Nairobi. 27 Kilometer schlängelt sie sich durch das Herz der kenianischen Hauptstadt, verbindet den Flughafen mit dem zentralen Geschäftsviertel. Finanziert von China, gebaut von China. Seit einem Jahr können Autofahrer auf dem Expressway den verstopften Straßen von Nairobi entfliehen, gegen Bezahlung. Victor, ein Kenianer, hält mit dem Auto an und zieht ein Ticket. Die Schranke öffnet sich. Die zweispurige Schnellstraße ist frei. Nur wenige Autos sind hier gerade unterwegs. Das größte chinesische Infrastrukturprojekt in Kenia ist die Bahnlinie von der Hafenstadt Mombasa in die Hauptstadt Nairobi. Sie soll rund 5 Milliarden US-Dollar gekostet haben, von denen etwa 2 Milliarden in dunklen Kanälen verschwunden sein sollen. Korruption ist ein großes Problem in Kenia. Eigentlich sollte die Bahnstrecke noch hunderte Kilometer weitergebaut werden, doch dann ging das Geld aus. Die Bahnstrecke ist eine Fehlinvestition, weil sie nicht profitabel ist, sagt der Ökonom Ali Kansachu. Die Last, den Kredit zurückzuzahlen, sei ziemlich schwer, weil Kenia mit der Bahnstrecke kein Geld mache.
Therefore the burden of paying back that loan is quite heavy because you're not making any money from it.
Wie hoch Kenias Schulden in China genau sind, ist schwer zu sagen. Es dürften etliche Milliarden US-Dollar sein. Hinzu kommt, dass Kenia zum Teil hohe Zinsen für die chinesischen Kredite zahlen muss. Die afrikanischen Staatsschulden bei China können langfristige Folgen haben. Mit dem wirtschaftlichen könne auch der politische Einfluss wachsen, warnt der Wirtschaftsexperte James Chikwati.
China might control what happens within the borrowing countries.
Allein wird Kenia nicht aus den chinesischen Schulden herauskommen, meint der Ökonom Ali Kansachu. Kenias Wirtschaft stehe unter enormem Druck. Der Dollar ist stark, der Kenia-Schilling verfällt, die hohen Preise für Lebensmittel und Energie belasten ebenso wie die Nachwehen der Corona-Pandemie. China ist ein enger Wirtschaftspartner für viele afrikanische Länder. In Kenia ist die Haltung gegenüber China als Investor höchst umstritten. Die einen beklagen eine große Abhängigkeit und undurchsichtige Knebelverträge. Die anderen feiern den Fortschritt. Mancher ist der Meinung, dass Chinas Investitionspolitik trotz aller Nachteile Kenia weitergebracht habe als Jahrzehnte der Entwicklungshilfe.
Der Bericht von Karin Bentsch. Auch hier in Europa wächst die Kritik an der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China. Der Grünen-Politiker Boris Mijatovic, stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, sagte dazu vor wenigen Minuten hier im Deutschlandfunk.
Es geht darum, dass wir gegenüber China und vor allen Dingen der Kommunistischen Partei in China eine klare Haltung einnehmen. Eine klare Haltung in handelspolitischen Fragen, in menschenrechtlichen Fragen, in Fragen des Selbstbewusstseins. Als europäischer Markt sind wir einer der größten Märkte der Welt und können natürlich auch Umwelt- und Arbeitsschutzstandards setzen. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Boris Mijatovic von den Grünen. Am Samstag soll Schluss sein mit der Nutzung der Atomenergie in Deutschland. Trotzdem geht die Debatte weiter. Torben Ostermann.
Neben der CDU konnte und kann sich auch die FDP einen Weiterbetrieb vorstellen. Als kompletten Unsinn bezeichnete Jürgen Trittin von den Grünen den Vorschlag des Koalitionspartners im Tagesspiegel. Die Atomkraft habe keine Zukunft, zudem sei der Strom 4- bis 5-fach so teuer wie der aus erneuerbaren Energien. Eigentlich hätten die letzten 3 Atomkraftwerke bereits zum Jahreswechsel abgeschaltet werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise entbrannte auch innerhalb der Ampelkoalition eine Diskussion um den Weiterbetrieb. Weil sich FDP und Grüne nicht einigen konnten, nutzte Bundeskanzler Olaf Scholz seine Richtlinienkompetenz und entschied, dass am 15. April ein für alle Mal Schluss ist.
Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, hat sich heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk gegen eine weitere Nutzung der Atomkraftwerke ausgesprochen.
Wir haben einmal das Problem, dass wir das von den Brennelementen überhaupt gar nicht mehr nutzen können, wie es immer unterstellt wird. Dann haben wir auch Lieferzeit mit den Brennelementen, die die Atomkraftwerke nicht mehr nutzbar machen lassen in diesem Jahr. Wir haben aber zudem auch eine Strommarktdesignreform vor uns, die vorsieht, dass wir uns verstärkt auf den ansteigenden Anteil erneuerbarer Energien fokussieren. Das heißt, wir brauchen einen Transformationsprozess im Strommarkt. Und wenn wir weiter an grundlastliefernden Kraftwerken festhalten, dann erschwert das diesen Umstieg auf die erneuerbaren Energien auch in systemischer Hinsicht.
Nina Scheer von der SPD, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir stellen heute überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung vor. Mario Kubina.
Nach allem, was bisher durchgesickert ist, sind sie nicht so weitreichend wie die ursprünglichen. Eigentlich sollten maximal 30 Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch straffrei sein. Jetzt sollen es nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland 25 Gramm sein. Für den Eigenkonsum könnte der Anbau von 3 Pflanzen erlaubt werden. Ursprünglich war geplant, den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften zuzulassen. Aber dieses Vorhaben wird wohl fallen gelassen. Zu groß waren offenbar die rechtlichen Bedenken. Ein Verkauf in solchen Geschäften ist offenbar nur noch in regionalen Modellprojekten geplant und soll wissenschaftlich begleitet werden.
Der Ukraine-Krieg und ganz besonders die Corona-Pandemie haben bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen, so der Soziologe Klaus Hurrellmann heute Morgen hier bei uns.
Das Kindesalter ist sehr stark betroffen, ist ein großer Teil der Kindheit. Bei 10-Jährigen fast ein Drittel, der durch diese Ausnahmesituation geprägt wurde. Im Jugendalter, zeigen unsere Untersuchungen, ist es eigentlich noch schlimmer, was ich da wegstecken muss, weil ich mich in einer Umbruchphase befinde und eigentlich mich ganz anders verhalten möchte, als es gerade einen Krisenmodus verlangt. Wir schätzen, dass 10% der jungen Leute richtig nachhaltig gestört sind und eine echte direkte Unterstützung und Hilfe benötigen.
Der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrellmann.